Wir möchten jetzt in den Kontext eintauchen vom Johannes 15. Ich lese aus der Hoffnung für alle. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Alle Reben am Weinstock, die keine Trauben tragen, schneidet er ab. Aber die fruchttragenden Reben beschneidet er sorgfältig, damit sie noch mehr Frucht bringen. Ihr seid schon gute Reben, weil ihr meine Botschaft gehört habt. Bleibt fest mit mir verbunden, und ich werde ebenso mit euch verbunden bleiben. Denn eine Rebe kann nicht aus sich selber heraus Früchte tragen, sondern nur, wenn sie am Weinstock hängt. Ebenso werdet auch ihr nur Frucht bringen, wenn ihr mit mir verbunden bleibt. Ich bin der Weinstock, und ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, der trägt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts ausrichten. Wer ohne mich lebt, wird wie eine unfruchtbare Rebe abgeschnitten und weggeworfen. Die verdorrten Reben werden gesammelt, ins Feuer geworfen und verbrannt. Wenn ihr aber fest mit mir verbunden bleibt und euch meine Worte zu Herzen nehmt, dann dürft ihr von Gott alles erbitten, was ihr wollt. Ihr werdet es erhalten. Wenn ihr viel Frucht bringt und euch so als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters sichtbar. Wie mich der Vater liebt, so lieb ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr nach meinen Geboten lebt, wird auch meine Liebe euch umschließen. Auch ich richte mich nach den Geboten meines Vaters und lebe in seiner Liebe. Das alles sage ich euch, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude dadurch vollkommen wird. Und so lautet mein Gebot: Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Niemand liebt mehr als einer, der sein Leben für die Freunde hingibt. Und ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch aufgetragen habe. Ich ernenne euch nicht mehr Diener, denn einem Diener sagt der Herr nicht, was er vorhat. Ihr aber seid meine Freunde, denn ich habe euch alles anvertraut, was ich vom Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt, dass ihr euch auf den Weg macht und Frucht bringt. Frucht, die bleibt. Dann wird euch der Vater alles geben, worum ihr in meinem Namen bittet. Das ist mein Auftrag an euch. Liebt einander. Wir hören jetzt eine Predigt vom Tobias.
Susanne hat gerade hier vorgelesen, den Kontext von unseren zwei Versen, in die wir in den nächsten Wochen immer mal wieder auch reinschauen werden, wenn ich predige. Gerade hier am Schluss, da heißt es, eine Seite weiter, wenn ihr dann den Vater in meinem Namen um etwas bittet, wird es euch geben, in Vers 16 nochmal. Darum wird es heute gehen, um das Gebet. Ich werde versuchen, in der ersten Predigt, dass wir uns mal so an den Text langsam annähern. Ich denke, es werden noch einige andere Predigten folgen. Ich glaube, dass dieses Leitwort für 2015 das Potenzial hat, unser Gebetsleben nachhaltig zu ändern. Ich habe euch dazu bestimmt zu gehen und Frucht zu tragen. Frucht, die Bestand hat. Das ist, was Jesus von uns möchte. Dass wir hingehen, Frucht tragen, und zwar Frucht, die Bestand hat. Ich weiß nicht, seid ihr motiviert, Frucht zu tragen, die Bestand hat? Also ich habe die Hoffnung, dass diese Bibelverse uns in nächster Zeit wirklich auch dahin verändern, dass dieses Potenzial ausgeschöpft wird von Johannes 15 in jedem einzelnen Leben von uns, aber auch im Leben von uns als Gemeinde, vor allem im Gebetsleben von jedem Einzelnen von uns und im Gebetsleben von unserer Gemeinde. Als wir uns als Gemeindeleitung über diesen Bibeltext ausgetauscht haben, haben wir schnell festgestellt, dass da doch einige Themen auch enthalten und aufleuchten, enthalten sind, die uns eh schon länger bewegen. Es geht ums Gebet, es geht ums Wort Gottes, es geht ums Wachstum im Glauben, um Fruchttragen, es geht ums Jüngerwerden, Schüler sein. Genau genommen sind es ja auch zwei Verse. Hier haben wir bewusst auch nur den Vers 7 gewählt, damit das visuell nicht überfordert. Aber eigentlich gehört da Vers 8 auch dazu und in späterer Zeit werden wir natürlich auch noch auf den Vers 8 mehr eingehen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch geschehen. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Wir werden uns heute Morgen in dieser ersten Predigt mal dem Text annähern, und zwar mit dem ersten Teil aus Vers 7. Also Schritt für Schritt, steckt sehr viel drin. Da gibt es in Vers 7 ja diesen Teil, wenn ihr in mir bleibt. Und dann kommt ja später, so werdet ihr oder dann werdet ihr. Da gibt es also diese Wenn-Dann-Verbindung. Heute kümmern wir uns um diesen Wenn-Teil. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben. Die Voraussetzung für kraftvolles, wirkungsvolles Gebet ist, dass wir in Jesus bleiben und seine Worte in uns bleiben. Anders ausgedrückt, ohne die persönliche Gemeinschaft mit Gott im Gebet werden wir ihn nie wirklich kennen, sondern vielleicht, wenn es gut läuft, viel über ihn wissen, aber ihn nicht wirklich kennen. Und deshalb rede ich heute zum Thema der Bedingung, also den Wenn-Satz. Das Potenzial, dass unser Gebetsleben verändert wird, liegt darin, dass wir zunächst mal auch die Bedingung dafür anschauen. Und die steckt hier in Vers 7 in dem ersten Teil. Im zweiten Teil dieses Verses werde ich versuchen, dann in ein paar Wochen, wenn ich wieder predige, drauf einzugehen. Meine These für heute Morgen ist, dass wir in einer Zeit leben, in der es dringender denn je nötig ist, Gott tiefer, persönlicher und biblischer kennenzulernen. In einer Zeit, wo Gott nicht mehr gekannt wird, wo er bewusst und aktiv zur Seite geschoben wird. Jesus gibt hier uns den Auftrag, dass wir in ihm bleiben sollen und dass seine Worte in uns bleiben sollen. Zunächst mal hier noch vielleicht eine Vorbemerkung, dass Gottes Wort in uns zu haben und zu bleiben, heißt nicht in erster Linie, dass wir möglichst viel davon wissen. Man kann sehr viel von Gott wissen und über sein Wort, aber ihn nicht wirklich kennen. Im gesamtbiblischen Zeugnis wird es an unzähligen Stellen klar und deutlich, dass es Gott immer um persönliche Beziehung geht. Er möchte, dass wir ihn kennenlernen. Klar, das vertiefte Studieren und Nachdenken über das Wort Gottes ist wichtig und zentral, aber daraus erwächst eigentlich das, was Gott eigentlich möchte. Er möchte diese persönliche Gemeinschaft, die wir mit ihm im Gebet, im Wort Gottes lesen, vertiefen können. Das ist das, was er eigentlich möchte. Unser großer Wunsch als Gemeindeleitung ist es, und das ist sicher nicht nur unser Wunsch, sondern auch Gottes Wunsch hier mit den Versen, dass wir als FEG Obwalden uns ganz dem Gebet widmen. Susan hat es schon angetönt, wir sind dran, Gebetszellen neu aufleben zu lassen und zu gründen. Ich weiß auch von einigen, die sich schon zum Gebet treffen, in dem privaten Gebet, in persönlichen kleinen Gruppen, im Hauskreis, wenn es darum geht, außergewöhnliche, außerordentliche Gebetszeiten zu haben, das Gebet und Fasten, das anbetende, lobpreisende Gebet, das Bußgebet, das Fürbittgebet, das Heilungsgebet und auch andere Formen vom Gebet. Ich bin davon überzeugt, dass es einige unter uns gibt, die haben ein lebendiges Gebetsleben. Es gibt vielleicht auch welche, die hatten das mal. Und vielleicht gibt es auch einige, die das noch nie wirklich hatten. Und ich glaube, dass hier Johannes 15, vor allem auch jetzt unser Jahresleitwort, wirklich Potenzial hat, zu uns zu motivieren, das in dem Thema weiterzukommen. Dass es wirklich ein Gebetsleben wird, das vertieft ist und eben genau das passiert, dass wir letztendlich viel Frucht bringen. Es ist Gottes Wunsch, dass wir mit ihm immer mehr tiefere Gemeinschaft haben. In Jesaja 56 da wird es auch noch ausgedrückt, dass es eben auch Gottes Wunsch ist, dass wir mit ihm in der Gemeinschaft stehen. Und da lesen wir sogar, dass es fremde Menschen sein sollen, nicht nur die, die zum jüdischen Volk gehören. Da heißt es, und wenn sich Fremde Jahwe angeschlossen haben, ihm dienen und ihn lieben, seinen Sabbat halten und nicht entweihen und festhalten an seinem Bund, die lasse ich kommen auf meinen heiligen Berg. Die dürfen sich freuen im Haus des Gebets. Ihr Brand- und Schlachtopfer auf meinem Altar gefallen mir wohl. Denn mein Tempel soll ein Bethaus für alle Völker sein. Gott möchte, dass sein Haus ein Haus des Gebets ist. Für alle Völker. Und er möchte, dass sein Volk einschließlich aller Fremden, dazu gehören wir auch, die ihm vertrauen, in seinem Haus des Gebets Freude empfinden. Das lesen wir da auch. Die dürfen sich freuen im Haus des Gebets. Er möchte, dass das Gebet in erster Linie ein freudiges Ereignis ist, ein freudiges Erleben. Das möchte ich auch an den Anfang von der Predigt hier stellen. Es geht nicht darum, irgendwie was abzuleisten. Wenn es dir so mit dem Gebet geht, dann würde ich fast sagen, hör besser damit auf. Geh über die Bücher. Erst wenn es dir die Freude bereitet, die hier ausgedrückt wird in Jesaja, dann bist du auf dem richtigen Pfad. Das Gebet soll Freude bringen. Was bedeutet es, dass die Worte Jesus in uns bleiben, hier in unserem Vers? Darauf möchte ich jetzt einfach noch ein bisschen mehr eingehen. Laut unserem Text müssen wir die Worte Jesus in uns verweilen lassen, könnte man auch übersetzen. Wenn wir in unseren Gebeten so werden wollen, wie Gott uns haben möchte, bleiben. Das könnte auch übersetzt werden mit Bestand haben, sich aufhalten, wohnen oder fortbestehen. Die Worte Jesu müssen in uns bleiben, wenn unsere Gebete wirksam sein sollen. Um das zu verstehen, was es bedeutet, dass die Worte Jesu in uns bleiben, möchte ich gerne noch die Verse 4 und 5 aus Johannes 15 dazu nehmen. Bleibt in mir und ich in euch, wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, dieser bringt viel Frucht, denn außer mir könnt ihr nichts tun. Also auch hier sehen wir ein Paar, bleibt in mir und ich in euch. Wir bleiben in Jesus und er bleibt in uns. Beides ist mit Fruchtbringen verbunden. Und in unserem Jahresvers, da heißt es ja dann, das sagt Jesus ja nicht mehr das gleiche Paar, sondern er ändert es ab in bleibt in mir und meine Worte bleiben in euch. Ich glaube, dass da auch ein Sinn dahinter steckt, warum Jesus das hier abändert von am Anfang bleibt in mir und ich in euch zu bleibt in mir und mein Wort bleibt in euch. Ich denke, dass diese Abänderung den Sinn hat, dass wir praktisch verstehen, was es heißt, dass Jesus in uns bleiben soll. Wir lassen Jesus in uns bleiben, so wie wir seine Worte in uns bleiben lassen. Nichts anderes als Jesus in uns wohnen zu lassen, durch sein Wort. Es bedeutet, dass wir Jesus in unserem Leben immer wieder neu willkommen heißen, ihm Raum zum Leben geben. Nicht als einen stillen Gast, der nicht seine Meinung von sich geben darf, sondern als ein Gast, der Autorität hat, der seine Meinung äußert, der sein Gebot ausspricht, an das wir uns halten. Jesus Christus in uns zu haben, das bedeutet, dass alles seine Ansichten in uns bleiben. Das, was er denkt über uns, das, was er denkt von dieser Welt, soll in uns bleiben. Wenn er bleibt, bleiben seine Ansichten. Wenn er bleibt, bleiben seine Prioritäten. Wenn er bleibt, bleiben seine Prinzipien. Wenn er in uns bleibt, bleiben seine Versprechen in uns. Wenn er bleibt, bleiben seine Gebote. Oder kurz gesagt, wenn Christus in uns bleibt, bleiben seine Worte in uns. Damit die Worte Jesus in uns bleiben, bedeutet es, dass wir die Bibel nicht nur lesen, sie auch nicht nur auswendig lernen und darüber nachdenken und nicht nur Predigten und Lehren aus der Bibel zuhören. Es bedeutet noch viel mehr, dass wir die Worte Jesu als lebendige Worte suchen. Worte, die nicht kalt sind, die abstrakt daherkommen, sondern aus dem Herzen und von den Lippen einer Person, die lebt, die lebendig ist. Das Wort Jesu in uns zu verankern, ist nicht wie das Auswendiglernen von schwierigen Begriffen aus irgendeinem Geometrieunterricht, weiß ich nicht, Axiome und Theoreme und was man damals alles lernen musste. Es ist nicht mal das Grübeln über bestimmte weise Aussprüche von alten Lehrern, die wir auch in der Bibel lesen. Jesus lebt heute. Er ist lebendig. Er möchte, dass wir ihn als diese lebendige Person sehen und ihm auch in seinem Wort als diesen lebenden Herrn begegnen. Er möchte, dass das Grübeln, Nachgrübeln über sein Wort eine lebendige, persönliche Gemeinschaft mit ihm ist. Wenn du die Worte Jesu in dir trägst, bedeutet das, dass du auch alle notwendigen Schritte unternimmst, damit seine Worte auch weiterhin in dir bleiben. Dass seine Worte auch weiterhin zu dir sprechen. Da ist diese lebendige Stimme von Jesus durch sein Wort, die er in der Bibel gesprochen hat, und die sollen weiterhin zu dir sprechen. Also wenn du das Wort Gottes in dir wohnen lässt, dann nimmst du auch seinen Geist in dir auf. Und das ist ein geistlich bewusster Akt der Beziehung zu einer lebendigen Person. Und du sprichst dann zu keinem toten Götzen. Und wenn du dann zum Beispiel in Johannes 10, Vers 10 liest, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben, dann sinnst du darüber nach und wirst Jesus, der dir heute lebendig begegnet und du ihm auch in deiner Lebhaftigkeit antwortest, danken, dass Jesus gekommen ist. Ihn preisen, dass er der Lebensspender ist. Ihm glauben, dass er dir ein erfülltes Leben schenkt und wünscht. Und ich bin dann auch bereit, dass ich bete, ihn bitte, dass er seinen Willen in meinem Leben verwirklicht. So oder so ähnlich läuft das Gespräch mit dem Bibelwort dann ab. Jesus begegnet dir und sagt, ich bin gekommen, damit du Leben hast und es im Überfluss hast. Und in der natürlichen Art und Weise dankst du Gott dafür und begegnest ihm. Dein kraftvolles, wirkungsvolles Gebetsleben ist davon abhängig, dass du in der Liebesbeziehung mit Gott wach bist und dich abhängig machst von diesem Gott. So wird dann auch nichts mehr im Wege stehen, was wir ja in der zweiten Hälfte von diesem Vers lesen. So werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Da darf ich euch schon ein bisschen lustig machen auf die nächste Predigt, die kommt. Was es bedeutet, im Wort zu bleiben, zu bitten, und es wird geschehen. Frucht zu bringen, es wird sicher spannend. Also wenn die Worte Jesus in uns bleiben, dann reagieren wir drauf. Wir hören sie und dann reagieren wir drauf. Und wir reagieren hier auf die lebendigen Worte aus dem Mund eines lebendigen Gottes. Und in der Beziehung ist es üblich und auch gefordert, dass wir antworten. Wir lassen Gott ja, indem er zu uns spricht, nicht einfach da stehen und sagen gar nichts. Manchmal vielleicht schon, wenn wir überrascht sind, wenn wir erstaunt sind, wenn wir vielleicht auch uns fürchten oder erschüttert werden von dem, was Gott sagt. Aber mindestens in einem zweiten Schritt werden wir doch antworten. Und ob wir dann im Glauben oder im Unglauben oder ob wir dann im Gehorsam oder auch im Ungehorsam ihm antworten, das liegt in unserer Entscheidung. Wenn Jesus sagt, wenn meine Worte in euch bleiben, meint er, wenn ich in euch bleibe und meinen ganzen Willen aussprechen darf, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Empfangt, erinnert euch, glaubt und bedenkt meine Worte als die lebendigen Worte eines lebendigen und gegenwärtigen Herrn in eurem Leben. Dann werdet ihr kraft- und wirkungsvoll beten. Ich hoffe, dass du dir das wünschst, dieses kraftvolle und wirkungsvolle Gebet, von dem Vers 7 hier spricht. Zum Schluss möchte ich gern einige Ideen weitergeben, wie das uns gelingt im Alltag, dass die Worte von Jesus in uns bleiben. Die meisten Ideen sind wahrscheinlich bekannt, habt ihr in der einen oder anderen Art schon mal gehört, befolgt sie auch. Wichtig ist jedenfalls, denke ich, heute Morgen, dass wenn du das möchtest, dass dein Gebetsleben neu aufflammt, kraftvoll ist, wirkungsvoll ist, dass du damit bald anfängst. Wir haben es heute gehört von diesen Vorsätzen. Da gibt es ja diese besagte 72-Stunden-Regel. Die besagt, wenn du die Sache nicht innerhalb von 3 Tagen beginnst, sinkt demnach, laut dieser Regel, die Chance auf 1%, dass du es überhaupt noch tust. Da bleibt nicht viel übrig. Also, erster Tipp, erinnere dich. Überlege dir, wie du immer wieder dir in Erinnerung rufen kannst, warum es dir überhaupt gut tut, über das Wort Gottes nachzusinnen. Jesus sagt in Johannes 15, Vers 11, ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen ist. Das, was Jesus in Johannes 15 sagt, dient dazu, damit meine Freude in dir erfüllt wird und du Freude hast, die vollkommen ist. Also, wenn du die Worte Jesus in dir trägst, wird deine Freude vollkommen sein. Das ist der Sinn, das Ziel. Daraufhin arbeiten wir, Freude zu haben, Gott und seine Gemeinschaft zu genießen. Und wenn du dich dann daran erinnerst, wird es dir dann auch immer wieder diesen Ansporn geben, das zu tun, was eben getan werden muss. Das Wort Gottes zu lesen und darüber zu beten. Eine gute Erinnerung finde ich auch Psalm 19, das habt ihr jetzt hier auf euren Zetteln, ihr dürft da gern kurz mitlesen. Psalm 19, die Verse 8 bis 12. Warum ist es denn so wertvoll? Was ist die Hauptsache? Das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Es stärkt und erfrischt die Seele. Willst du, dass deine Seele gestärkt und erfrischt wird? Was der Herr in seinem Wort bezeugt, darauf kann man sich verlassen. Auch einem Unerfahrenen wird dadurch Weisheit geschenkt. Wir brauchen viel von seiner Weisheit. Die Anordnung des Herrn sind wegweisend und erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist klar und deutlich, es schenkt neue Einsicht. Ehrfurcht vor dem Herrn ist rein, in Ewigkeit bleibt sie bestehen. Die Ordnungen des Herrn sind zuverlässig und entsprechen der Wahrheit. Sie sind ausnahmslos gerecht. Wenn du die Bibel in die Hand nimmst, das Wort Gottes liest, hast du endlich mal was in der Hand, was zuverlässig ist und absolute Wahrheit entspricht. Wertvoller als Gold sind sie. Kostbarer als eine Menge von feinstem Gold. Sie sind süßer als Honig, ja süßer noch als Honig, der aus der Wabe fließt. Herr, auch ich, dein Diener, lasse mich durch sie zurechtweisen, sie zu befolgen, bringen großen Lohn. Nimm doch den Zettel mit, häng an deinen Kühlschrank oder irgendwo, wo du daran erinnert wirst, dass es wichtig ist, dass es was bringt, das Wort Gottes zu lesen. Es ist wesentlich. Ein zweiter Tipp. Planen. Plane einen Ort und eine Zeit, an dem du jeden Tag die Bibel liest. Trage diesen Termin in deine Agenda ein. Warum sage ich das? Mir ist es ganz neu bewusst geworden, auch durch diesen Bibeltext. Es ist ein Treffen mit einer Person, genau wie jeder andere Termin mit einer anderen Person, den du vereinbarst über die Woche. Wir werden nicht in ein geistliches Leben eintauchen und wir werden im Gebet nicht wachsen, wenn wir nicht beten wollen. Das bedeutet, dass wir uns bewusst Zeit nehmen, um nichts anderes zu tun, als zu beten. Ein weiterer Tipp. Es braucht eine Entscheidung. Entscheide dich am besten im Voraus, wie du die Bibel überhaupt lesen willst. Wenn wir zu dieser vereinbarten Zeit kommen, die da in der Agenda steht, und keine Ahnung haben, wo wir überhaupt in das Wort eintauchen sollen, fühlen wir uns wahrscheinlich schnell überfordert oder hilflos, wo anzufangen. Mir geht es jedenfalls oft so. Nimm dir einen Leseplan. Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, auch im Internet oder in der Bible-App oder wo auch immer. Ich benutze zum Beispiel hier gerade dieses Buch, welches auch einen Leseplan beinhaltet und sogar dann auch noch für jeden Tag einen kurzen Impuls zu einem dieser Texte, den ich gelesen habe, aufzeigt. Das ist von D.A. Carson, kann ich nur empfehlen. Es ist ein bisschen dickes Buch, aber es braucht auch ein Jahr, durch die Bibel zu lesen, aufgrund der Liebe Gottes. Auswendig lernen. Jetzt kommen wir zu diesem Thema hier. Ja, lerne Verse, Absätze oder Kapitel auswendig. Auswendig lernen ist harte Arbeit, also für mich jedenfalls. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an Rudi Kündig erinnern könnt, der uns ja das Johannesevangelium vorgetragen hat in Gänze. Das war doch kraftvoll. Auswendig gelerntes Wort Gottes gibt die größte Befriedigung, die größte Kraft und den größten Trost, sagt D.A. Carson. Es wird auch den größten Einfluss haben auf dein Gebetsleben, wenn du auswendig lernst. Wenn du das Wort Gottes auswendig lernst, ist es nicht nur in der Krise da für dich, wenn du gerade kein Wort Gottes lesen kannst oder wenn du es brauchst, sondern es wird auch kontinuierlich dein Denken und auch dein Willen prägen. Dazu werden wir auch noch mehr in einer weiteren Predigt hören. Ich kenne Glaubensgeschwister, die vor Gottes Wort nur so strotzen. Es fällt mir immer wieder auf den Lippen schon ein Bibelvers. Und meistens sind es auch die, die in ihrer Jesus-Nachfolge am konsequentesten unterwegs sind. Und ich glaube, dass dieser Zusammenhang kein Zufall ist. Das Auswendiglernen der Bibel ist einer der sichersten Wege, um tief in Gottes Gegenwart zu gelangen, sagt Carson in seinem Buch, und Kraft im Gebet zu finden. Einer der sichersten Wege, Gott in Gottes Gegenwart zu gelangen. Noch ein weiterer Tipp, der Rückzug. Nimm dir regelmäßig Zeit für den Rückzug und vertiefe dich in die Bibel, bis du spürst, dass du auf bemerkenswerte Weise in die Gegenwart Gottes gehoben wirst. So ein Rückzug ist sinnvoll, weil dann alle anderen Gedanken, alle weltlichen Gedanken langsam abklingen und diese intime Zeit mit Gott dich nicht mehr so durcheinander bringen. Wesley Duell, ein amerikanischer Missionar, der 25 Jahre in Indien gewirkt hat, der ist 99 Jahre alt geworden und vor ein paar Jahren gestorben, der schreibt dazu: Manchmal habe ich bis zu 50 Kapitel aus Gottes Wort gelesen, bevor ich ganz allein mit Gott war. Aber bei manchen dieser Gelegenheiten erhielt ich so unerwartete Führung, dass mein Leben sehr davon profitiert hat. Zieh dich zurück und lies Gottes Wort, bis du ganz alleine mit Jesus bist. Das Gebetstagebuch. Führ so ein Buch und schreib deine Gedanken auf, während du in Gottes Wort liest. Also ich kann mich noch an mein Studium erinnern, mir hat es am meisten geholfen, Dinge zu behalten, indem ich sie nochmal aufgeschrieben habe. Ich denke, so verhält sich es auch mit dem Wort Gottes. Ich denke, dass das Tagebuch nicht jedes Mal irgendwie damit auf den Tisch legen muss, aber ich denke, es ist gut, es von Zeit zu Zeit zu benutzen, damit dein Gebetsleben Frucht trägt. Und schließlich noch mein letzter Tipp: Behalte beim Lesen der Bibel die lebendige Person von Jesus vor deine Augen. Erinnere dich immer wieder bewusst daran, dass es ja Jesus ist, der lebendige Christus, kein toter Lehrer, der gerade zu dir spricht, der dir so nahe kommt in seinem Wort, wie dein eigener Atem. und dieser Jesus, der eben unendliche Macht besitzt. Diese Tipps sind euch bekannt. Ich habe es bewusst gemacht, dass ich die nochmal am Schluss nenne, weil so simpel ist das Lesen von der Bibel. Angenommen, du liest ungefähr so langsam wie ich. Ich bin ein absoluter Langsamleser. Ungefähr so schnell, wie man spricht, liest man auch, heißt es, circa 200 Wörter pro Minute. Wenn du ein Jahr lang täglich 15 Minuten liest, zum Beispiel kurz vorm Abendessen oder schlafen gehen oder am Morgen in der Früh, dann liest du 5.475 Minuten im Jahr. Multipliziert man das mit den 200 Wörtern, die man pro Minute liest, erhält man 1.095.000 Wörter, die du in einem Jahr lesen würdest. Eine durchschnittliche Bibel, die hat ungefähr 720 Wörter pro Seite. Umgerechnet hast du also ungefähr 1.500 Seiten gelesen. Das ist ungefähr 1,5 Mal die Bibel. Also du kannst in nur 15 Minuten am Tag 1,5 Mal durch die Bibel lesen. Der Punkt meiner Rechnung ist nicht, euch mit Zahlen zu überzeugen, sondern die Worte Jesu werden tiefer und kraftvoller in dir haften bleiben, wenn du kontinuierlich liest. Es geht Gott um eine persönliche Beziehung. Es geht nicht um Wissen, sondern es geht um Kennenlernen, um tiefer kennenzulernen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Ich möchte beten. Herr Jesus, ich möchte dir einfach nur Danke sagen für dieses Geschenk deines Wortes, das lebendig ist, das noch heute zu uns spricht, gerade in diese Zeit noch mal ganz neu und hochaktuell. Und ich möchte dir auch Danke sagen für das Geschenk vom Heiligen Geist, der uns ja befähigt dazu, überhaupt zu verstehen, was du zu uns sagst. Jesus, ich möchte dich bitten, dass du uns in diesem Jahr ganz neu deinen Geist ausgießt, genau in diese Situation, wo wir unser Gebetsleben pflegen, als einzelne Person, aber auch als ganze Gemeinde. Wir brauchen deinen Heiligen Geist, der uns übersetzt, was du in deinem Wort sagst, damit wir richtig beten können, damit wir beten an deinem Wort entlang und deinem Willen entsprechend. Herr Jesus, wir tragen die Sehnsucht in uns, dass unser Gebetsleben kraftvoll, wirkungsvoll ist und dass wir mit dem, was wir hier in dieser Welt zu bieten haben, wirklich Frucht bringen können. Für dich, für dein Reich, dass dir letztlich alle Ehre zuteil wird. Befähige uns in dem Jahr dazu, noch mal mehr, noch mal ganz neu, vielleicht auch zum ersten Mal. Danke für dein Wort, danke für deinen Geist und danke für die Möglichkeit, hin zu dir zu wachsen dadurch. Amen.